Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
6 Minuten nach 9 Uhr. Guten Morgen im DRS2-Studio. Bis zum Mittag ist Irin Grüter. Der Vertrag mit den USA über die UBS steht auf Messers Schneide. Es gab viel Parteiengeplänkel rund um Boni und andere Nebenschauplätze in der letzten Zeit im Parlament. Dabei gäbe der sogenannte UBS-Vertrag an sich genügend zu reden. Staatspolitisch und rechtlich wirft er eine Reihe grundlegender Fragen auf. Fragen, die vielleicht etwas in Vergessenheit geraten sind. Dazu ein Gespräch mit Astrid Epine, Professorin für Staatsrecht und Völkerrecht an der Universität Fribourg. Die Fragen stellt Christoph Keller.
Astrid Epine, als Staats- und Völkerrechtlerin haben Sie die Diskussionen rund um den UBS-Vertrag in den letzten Tagen und Wochen sicher mitverfolgt, das ganze Hin und Her, das wir hier erlebt haben. Aus rechtlicher Perspektive, die Sie ja hier vertreten, was bleibt da zurück nach diesen Debatten? Ein gutes oder ein schlechtes Gefühl?
Also eher ein ungutes Gefühl. Schlecht würde ich es jetzt nicht direkt nennen, aber doch ungut. Es sind doch mindestens zwei Aspekte, die aus grundsätzlicher Sicht ein bisschen skeptisch stimmen. Der erste Aspekt ist, dass man mit einem Parlamentsbeschluss, also der Genehmigungsbeschluss, den man gerne herbeiführen möchte, ist ja ein Parlamentsbeschluss, eine konkret individuelle Frage, also eine spezifische Einzelfrage regelt, was eigentlich nicht Aufgabe des Parlamentes ist. Es geht ja hier um die 4.500 Personen, nicht wahr?
Die 4.500 Personen, deren Daten in die USA transferiert werden sollen.
Genau. Und der Vertrag beschränkt sich darauf, ist also nicht eine generell abstrakte Frage, die für alle oder eine bestimmte Kategorie von Personen gilt. Der zweite Punkt, wo ich ein ungutes Gefühl habe, ist, dass wir es mit einer Rückwirkung in gewisser Weise zu tun haben, da zu dem Zeitpunkt oder der Zeitpunkt, auf den sich die Amtshilfe bezieht, da ging man davon aus, dass Amtshilfe bei Steuerhinterziehung nicht gewährt werden würde.
Wir konzentrieren uns jetzt also auf die rein rechtlichen Fragen, Astrid Epine. Wir lassen all das Hin und Her rund um Boni und so weiter einmal beiseite, konzentrieren uns auf diese beiden Punkte. Aus dieser Vertrag, den Sie jetzt als einen individuell konkreten Vertrag ausgehandelt wurde mit den USA, da wurde eigentlich viel Lob gesprochen. Es wurde gesagt, das sei ein guter Vertrag. Man habe es herbeigeführt, dass eben nur ungefähr 4.500 Kundendaten in die USA transferiert werden sollten und nicht eben 55.000, wie das eigentlich ursprünglich gefordert wurde. Ist das nun aus Ihrer Sicht doch nicht ein so gutes Resultat aus rechtsstaatlicher Perspektive?
Also zunächst aus politischer Sicht, denke ich, haben unsere Diplomaten wahrscheinlich hervorragend verhandelt. Das Resultat, also ich kann das nicht abschließend beurteilen, aber das Resultat hätte wohl kaum besser ausfallen können. Aus rechtlicher Sicht, wie gesagt, bleiben die angesprochenen Zweifel. Was aber zu beachten ist, ist natürlich, hatte die Schweiz eine andere Wahl zu diesem Zeitpunkt, als auf diese Verhandlungen einzusteigen, aus politischer, aus außenpolitischer Sicht.
Man ist dann auf diesen Vertrag gekommen, diesen UBS-Vertrag, wie er jetzt überall genannt wird. Einfach nochmal die Grundsatzfrage, Astrid Epine, ist das überhaupt ein Staatsvertrag?
Ja, natürlich. Ein Staatsvertrag ist ein Vertrag zwischen zwei Staaten, wie der Name eben schon sagt. Und Inhalte von Staatsverträgen können gehen von der Gewährung von Menschenrechten über eben Amtshilfefragen bis hin eben auch zu konkret individuellen Fragen, also Einzelentscheidungen, wie wir es hier haben.
Also keine in dem Sinne materiellen Grenzen eines Staatsvertrags. Nun ist aber dieser Staatsvertrag ja ein Staatsvertrag, bei dem es darum ging, eine Bank, eine Großbank, die in den USA in einem Rechtsverfahren drin steckte, da gewissermaßen rauszuholen und eine Art Straffreiheit für diese Bank herauszuholen. Kann denn ein solcher Deal rechtsethisch Gegenstand eines Staatsvertrags sein?
Und Rechtsethik ist ein weiter Begriff. Es geht hier natürlich um Abwägungen, die aus politischer Sicht vorgenommen wurden und im Parlament immer noch vorgenommen werden. Und hier kann man sich natürlich trefflich darüber streiten. Auf der einen Seite steht die Frage der Rettung der UBS. Also es ist klar, dass die UBS, wäre dieser Staatsvertrag nicht zustande gekommen, in größte Schwierigkeiten gekommen wäre, vielleicht sogar Konkurs gegangen wäre, das weiß ich nicht. Auf der anderen Seite steht eben der etwas unschöne Vertrag, dass man eben Kundendaten übermittelt, die eigentlich zum Zeitpunkt der Geldanlage in der Schweiz nicht, oder wo man davon ausgehen konnte, dass sie nicht übermittelt werden.
Da wurde ja diesem Vertrag eine Definition von Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug aus amerikanischer Sicht gewissermaßen zugrunde gelegt. Ein weiterer Begriff von Steuerbetrug bzw. Steuerhinterziehung, der, Sie sagen es, eigentlich dem schweizerischen Recht widerspricht.
Gut, man hat einen neuen Staatsvertrag abgeschlossen und in dem Augenblick, in dem der gültig zustande kommt, also es braucht ja noch die Genehmigung des Parlaments, nicht wahr? Aber wenn die dann kommt, dann haben wir eine neue Rechtsgrundlage und dieser Staatsvertrag, dem käme dann eben Vorrang zu gegenüber dem einschlägigen nationalen Recht, so dem dieses entgegenstünde, was auch noch eine Frage ist.
Das heißt, in diesem Punkt wäre das Bankgeheimnis aufgehoben.
Es wäre nicht aufgehoben, sondern man würde für diese Art von Delikten, also schwere Formen der Steuerhinterziehung, was auch immer das heißen mag, würde man Amtshilfe gewähren. Wir gewähren heute schon Amtshilfe für Steuerbetrug etwa. Also es wäre eine, wenn Sie so wollen, Ausnahme von dem grundsätzlichen Bankgeheimnis. Aber wie gesagt, wir kennen heute schon Ausnahmen. Es wäre keine Aufhebung. Im eigentlichen Sinn.
Das Rückwirkungsverbot, wie würden Sie das qualifizieren? Inwiefern wurde das hier in diesem Vertrag denn genau verletzt?
Also das Rückwirkungsverbot im rein technischen Sinne wurde wohl nicht verletzt, weil wir es ja hier mit Verfahrensfragen zu tun haben. Es geht nicht um die Strafbarkeit etwa einer Person, wo ja das Rückwirkungsverbot ganz prominent gilt. Also man soll nicht für etwas bestraft werden, das zum Zeitpunkt der Tat nicht strafbar war. Darum geht es hier nicht. Es geht hier allein um die Frage, darf man die entsprechenden Kundendaten im Rahmen der Amtshilfe an die USA weitergeben? Und das ist eine andere Frage. Insofern ist eigentlich das Rückwirkungsverbot im technischen Sinne nicht verletzt. Aber es bleibt natürlich aus rechtsstaatlicher Sicht gleichwohl ein etwas ungutes Gefühl, wenn man solche Grundsätze ändern möchte, also Amtshilfe nur bei Steuerbetrug, nicht bei Steuerhinterziehung, dann sollte man das grundsätzlich nicht rückwirkend tun.
Wenn man es trotzdem tut, wie jetzt in diesem Fall, wir haben die zwei Punkte angesprochen, die hier problematisch sind, Asset Epine, gibt das Völkerrecht hier keine Angaben darüber, was eigentlich zwei Staaten miteinander aushandeln dürfen? Dürfen die grundsätzlich alles?
Nein, sie dürfen nicht grundsätzlich alles, aber grundsätzlich ziemlich vieles. Letztlich ist der Vertragsfreiheit der Staaten, der sind kaum Grenzen gesetzt. Es gibt das sogenannte zwingende Völkerrecht, das uns ja auch mitunter begegnet bei Volksinitiativen. Das sind völkerrechtliche Normen, die eben zwingend sind und von denen keine Abweichung geduldet wird. Aber hierunter fallen nur sehr wenige Normen. Im Einzelnen streitet man sich darunter. Aber das sind nur sehr grundlegende Normen wie etwa Sklavereiverbot, Verbot des Menschen. Handels zählen manche darunter, Non-Refoulement-Verbot, aber jedenfalls nicht eine Art Rückwirkungsverbot für Verfahrensfragen. Eine andere Frage ist dann die innerstaatliche noch.
Das ist ja der Punkt, der hier auch wieder in Frage steht. Und es wird eine durchaus heikle Frage in der Schweizer Politik auch angesprochen, nämlich inwiefern eben Völkerrecht vor Landesrecht geht.
Also wenn der Vertrag in Kraft tritt, dann muss er natürlich umgesetzt werden. Dann ist er geltendes Recht und es besteht kein Grund, ihn nicht anzuwenden. Und Völkerrecht geht, trotz aller gegenteiliger Gerüchte, geht Landesrecht grundsätzlich vor. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wenn der Gesetzgeber wirklich bewusst gegen Völkerrecht verstoßen wollte. Nach Ansicht des Bundesgerichtes gibt es hier eine Ausnahme. Diese Voraussetzung ist aber kaum jemals gegeben.
Nun ist dieser Vertrag ja noch nicht ratifiziert, Assi Depine, und doch arbeitet die Steuerverwaltung bereits an der Umsetzung dieses Vertrags. Nach einer Verordnung des Bundesrates vom 31. März wurden bereits 1500 Verfügungen erlassen in Bezug auf diese Verfahren. Darf ein staatliches Organ denn eigentlich bereits zu handeln beginnen, bevor die entsprechende Rechtsgrundlage rechtskräftig ist?
Also grundsätzlich braucht es natürlich die Rechtsgrundlage, aber hier dürfte es sich um Notrecht handeln, das Notverordnungsrecht des Bundesrates. Der Bundesrat kann zeitlich befristete solche Verordnungen erlassen, um eben Gefahren für die öffentliche Ordnung und Sicherheit, aber auch für gewisse ganz wichtige außenpolitische Interessen zu begegnen. Ich nehme an, dass dieser Fall hier vorliegt.
Ganz wichtige außenpolitische Interessen, die liegen schon dann vor, wenn es um die Rettung einer Bank geht?
Gut, in diesem Fall würde die Schweiz natürlich auch generell sehr unter Druck gesetzt werden. Also wenn jetzt, nehmen wir mal an, das Parlament genehmigt den Staatsvertrag nicht, dann hätten wir nicht nur wahrscheinlich ein UBS-Problem, sondern auch sonstige außenpolitische Probleme, weil der Bundesrat hat ja den Vertrag abgeschlossen. Erst völkerrechtlich ist er durchaus relevant. Wahrscheinlich kann die Schweiz noch nicht einmal den USA entgegenhalten, dass es noch die parlamentarische Genehmigung braucht, weil sie das möglicherweise gar nicht kommuniziert hat, dass man das noch braucht, nicht wahr? Infolgedessen wäre sie natürlich in einer sehr, sehr schwierigen Lage.
Und wie käme man aus dieser schwierigen Lage wieder heraus? Müsste die Schweiz neu verhandeln letztlich?
Also wenn der Vertrag jetzt vom Parlament nicht genehmigt würde, bliebe ihr wahrscheinlich nichts anderes übrig, als entsprechende Neuverhandlungen zu versuchen. Wie die dann ausgehen, ist eine gute Frage. Die wage ich jetzt nicht zu beantworten, aber es würde natürlich sehr, sehr schwierig.
Weil, und das ist ein Wort, das immer wieder in der letzten Zeit im Zusammenhang mit diesem Vertrag gebraucht wurde, weil eben der Druck der USA massiv ist, groß ist und die USA sitzen natürlich in Bezug auf die UBS am längeren Hebel. Eigentlich sollte ja im Völkerrecht das Primat des Stärkeren so nicht durchschlagen und eigentlich basiert das Völkerrecht ja auf anderen Prinzipien.
Das ist richtig. Das Völkerrecht basiert eben, wie der Name sagt, auf Rechtsprinzipien. Jeder soll sich an Rechtsnormen halten. Die Staaten sollen sich so begegnen, dass sie auch eigentlich auf Augenhöhe sind. Ob das jetzt ein großer und ein kleiner Staat ist, darauf sollte es nicht ankommen. Die Wirklichkeit in der Völkerrechtspolitik, wenn ich das mal so nennen darf, sieht natürlich ein bisschen anders aus. Bei Verhandlungen über Verträge kommt es natürlich sehr darauf an, welche Verhandlungsstellung die Vertragsparteien oder die zukünftigen Vertragsparteien haben. Und im Übrigen, wenn dann auch Verträge abgeschlossen sind, gibt es auch gewisse Unterschiede. Kleine Staaten haben ein größeres Interesse an der Einhaltung des Rechts als große und mächtige Staaten. Die neigen eher dazu, Rechtsprinzipien mitunter, wenn nicht außer Acht zu lassen, so doch originell auszulegen.
Nun ist aber gerade die Schweiz, die ja immer gesagt hat, wir sind auf ein faires, auf ein rechtmäßiges, auf ein sicheres Völkerrecht angewiesen, daran eben einige der Rechtsprinzipien, die wir vorhin ja diskutiert haben, zumindest umzuinterpretieren. Arbeitet die Schweiz hier nicht gegen die eigenen Grundlagen, auf die sie eigentlich angewiesen ist?
Gut, völkerrechtliche Prinzipien möchte sie an sich nicht uminterpretieren. Also sie hatte natürlich in diesen Verhandlungen wenig Spielraum. Wir sagten es zu Beginn, das Ergebnis ist angesichts der Ausgangslage gar nicht so schlecht, im Gegenteil. Sie musste einfach letztlich die Verhandlungssituation hier akzeptieren.
Und das war es dann auch schon?
Das war es dann auch schon, so kann man es sehen, ja. Aber vielleicht kann man noch präzisieren, trotz aller unguten Gefühle, die man hier haben kann, berechtigterweise haben kann, man muss doch etwas relativieren. Es geht in diesem Vertrag selbstverständlich um in wichtige Interessen, finanzielle Interessen der betroffenen 4.500 Personen. Andererseits geht es aber nicht um die Aufweichung etwa grundlegender rechtsstaatlicher Prinzipien oder grundlegende Menschenrechte.
Dennoch würden jetzt einige, und es werden wohl sehr viele sein, dieser 4.500 Betroffenen gegen diese Verfügungen rekurrieren und gleichzeitig auch diesen Vertrag in Frage stellen. Hätte das auch Konsequenzen für den Vertrag an sich? Wie sieht das aus?
Also wenn die Betroffenen rekurrieren und sie verlieren, dann gibt es kein Problem, wenn sie bei Gericht durchkommen, insofern als die entsprechenden Verfügungen aufgehoben werden, die da heißen, man darf die Daten weitergeben, dann hätte die Schweiz ein Problem der Einhaltung des völkerrechtlichen Vertrages, weil der ist ja gleichwohl gültig, auch wenn aus innerstaatlicher Sicht dann gerichtlich verbindlich festgestellt wird, diese oder jene Verfügung respektive der Vertrag verstößt gegen gewisse Prinzipien und deshalb sind die Verfügungen aufzuheben.
Also auch hier Probleme, die auf die Schweiz zukommen könnten. Nun, die Chance, dass der Vertrag dennoch angenommen wird, stehen ja heute so ungefähr 50-50, heute Donnerstag, wo wir miteinander sprechen. Es wird jetzt aber von vielen Seiten gefordert, dass dieser Vertrag dem Staatsvertragsreferendum unterstellt wird. Hasid Epine, ist das legitim?
Oh, legitim ist vieles. Ich bezweifle jedoch, ob die Voraussetzungen des Staatsvertragsreferendums erfüllt sind. Hier geht es doch um Verträge, die grundlegende rechtssetzende Bestimmungen enthalten. Das liegt hier definitiv nicht vor. Es geht um Einzelfälle oder um Verträge, durch die innerstaatliches Recht geändert werden muss. Das ist eigentlich auch nicht gegeben. Und hinzufügen kann man noch, dass es ein sachlich im Anwendungsbereich beschränkter Vertrag ist, trotz der grundsätzlichen Bedeutung aus den rechtsstaatlichen Gründen, die wir angesprochen haben. Insofern glaube ich nicht, dass die Voraussetzungen in der Verfassung für die Unterstellung des Staatsvertrages unter das Referendum erfüllt sind. Ich kann vielleicht auch noch dazu sagen, dass es ja nicht dem Parlament freigestellt ist, zu entscheiden, sozusagen nach Belieben, nach freiem Ermessen, der Staatsvertrag A wird dem Referendum unterstellt, der Staatsvertrag B nicht, sondern hierfür sind genaue, in der Verfassung festgelegte Voraussetzungen zu beachten.
Aber entscheiden tut am letztendlich doch das Parlament.
Ja, aber das Parlament muss sich natürlich an die Verfassung halten. Gut, wie wir wissen, gibt es niemanden, der das kontrollieren kann, außer die Öffentlichkeit. Aber es ist nicht anzunehmen und ich würde das dem Parlament auch nicht unterstellen, auch den beteiligten politischen Akteuren nicht, dass die Verfassung brechen wollen. Es mag natürlich sein, dass man eine andere Ansicht vertreten kann, als ich sie eben formuliert habe. Meines Erachtens sprechen aber die überzeugenderen Gründe dagegen.
Aber es bleibt so die Vorstellung, die kleine Schweiz könne eigentlich auch gegenüber einem großen Partner wie den USA letztlich doch irgendwie immer noch die Bedingungen diktieren.
Diese Vorstellung mag bei gewissen Parlamentariern durchaus mitspielen, ist ja auch in der Bevölkerung verbreitet. Sie ist natürlich zu einem großen Teil eine Illusion. Wir haben es vorhin gesagt, die Regierung hatte wahrscheinlich keine andere Wahl, als diesen Vertrag so auszuhandeln. Es ist auch nicht der einzige Bereich, wo wir uns in außenpolitischem Druck befinden. Und es gibt zahlreiche Bereiche, wo wir unsere Gesetzgebung auch letztlich anpassen müssen an das, was um uns herum geschieht. Ob wir das zur Kenntnis nehmen wollen oder nicht, ist eine andere Frage. Eine andere Frage ist auch, ob das dann immer sehr schnell geht, aber es wird natürlich kommen. Und je größer der Druck wird, desto schwieriger wird es natürlich im innerstaatlichen Bereich, das hier auch zu kommunizieren und die Illusion der Souveränität noch zu pflegen.
Die Illusion der Souveränität, was ist damit gemeint?
Also es war etwas stark formuliert natürlich, aber das spielt ja auch beim EU-Beitritt respektive der Diskussion über einen EU-Beitritt eine Rolle. Natürlich ist die Schweiz souverän, diesen Staatsvertrag, über den wir jetzt sprechen, abzuschließen oder dieses oder jenes Gesetz zu übernehmen, was in der Europäischen Union etwa verabschiedet wurde. Aber rein faktisch ist sie eben häufig gezwungen, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Ob das Volk dann in einem Referendum Ja sagt oder nicht, ist dann eine letztlich andere Frage und eine, ich wage es kaum zu sagen, sekundäre Frage, weil irgendwann wird man nicht anders können, als die entsprechenden Entscheidungen treffen.
Das heißt, hier wäre noch ein Lernprozess vorhanden, der ansteht.
Wahrscheinlich und insbesondere auch eine Kommunikationsherausforderung, die es zu meistern gilt. Wir bewegen uns natürlich in einem Umfeld, was eher kleinräumig ist. Wenn wir etwa analysieren, über was die Presse berichtet, insbesondere die Gratismedien oder auch Privatmedien, dann sind das im Wesentlichen inländische Sachverhalte, außer von gewissen Katastrophen, Erdbeben in Haiti und so. Ne? Hingegen leben wir in einer völlig globalisierten Welt und europäisierten Welt in der Schweiz. Aber das, was aus politischer Sicht um uns herum passiert, wird in der Medienberichterstattung, in den Medien, die von sehr vielen Personen gelesen werden, ich will jetzt nicht sagen ausgeblendet, aber doch etwas stiefmütterlich behandelt.
Und da sind wir jetzt eigentlich in diesem Fall mitten in der ganzen Komplexität einer globalisierten Welt angelangt. Ein Unbehagen, das wir sprechen ja immer wieder von Unbehagen aus der Depine, ein Unbehagen natürlich, das sich hinter der ganzen Diskussion wohl auch versteckt, ist dieses, dass sich hier ein Staat gewissermaßen, die Schweiz, in den Dienst stellt eines Privaten, nämlich einer Großbank. Das wäre ja auch ein Stück weit ein Novum, zumindest für die schweizerische Rechtskultur.
Ja, das ist richtig. Wir haben es natürlich bei der UBS mit einer Bank zu tun, die nicht irgendeine kleine Bank ist. Es hätte ins Gewicht fallende ökonomische Auswirkungen, wenn es der UBS definitiv nicht mehr gut ginge. Und das ist auch ein Faktum, was wir nun mal akzeptieren müssen. Man kann dann darüber nachdenken und sollte wahrscheinlich darüber nachdenken, wie man in Zukunft solche Rettungsaktionen, es geht ja nicht nur um den UBS-Vertrag, sondern noch um diverse andere Aspekte, wie man in Zukunft dem möglichst vorbeugen kann. Und hier sind ja auch durchaus auf politischer Ebene Überlegungen im Gange.
Könnte denn der nächste, der unter die Kategorie fällt, too big to fail, Rechtsanspruch gegenüber der Eidgenossenschaft erheben und sagen, wenn die UBS gerettet wurde und nach dem Prinzip der Rechtsgleichheit, hätte ich da auch einen Anspruch?
Das wäre wahrscheinlich sehr schwierig. Also einmal war das natürlich eine Einzelfallentscheidung und man wird gute Gründe finden beim nächsten, die den nächsten Fall unterscheiden könnten, wenn man das nächste Unternehmen nicht retten möchte. Weiter gibt es keinen generellen Anspruch auf solche Rettungsaktionen durch den Staat. Also das wäre rein rechtlich, könnte man das kaum durchsetzen. Politisch ist es wiederum eine andere Frage. Wenn wir es mit einer vergleichbaren Situation zu tun haben, wird es natürlich schwierig sein zu argumentieren, warum man dann zumal nichts mehr tut. Aber so viele Unternehmen wie die UBS gibt es ja in der Schweiz meines Wissens nicht.
Wenn wir jetzt zum Schluss vielleicht noch zwei Szenarien noch mal ganz kurz grob uns anschauen, Assi Depine, Verfahren 1 oder Weg 1, der Staatsvertrag wird vom Parlament abgelehnt, die beiden Kammern können sich auch überhaupt in keiner Art und Weise einigen, der Staatsvertrag wird abgelehnt, was passiert dann?
Das muss sich der Bundesrat überlegen. Ich würde ihn nicht um diese Aufgabe beneiden. Er müsste Gespräche suchen mit den Vereinigten Staaten, um möglichst einen Ausweg zu finden. Es ist höchst ungewiss, ob das gelingen wird. Es ist durchaus möglich, dass die Vereinigten Staaten dann sagen, gut, jetzt passiert eben nichts und dann führen wir die Verfahren durch gegen die UBS, die ja bereits in der Schublade liegen, wenn ich das richtig sehe.
Das heißt, das rechtsstaatliche Verfahren, das ja gewissermaßen durch den Vertrag jetzt mit der Schweiz ausgesetzt würde, das käme dann in den USA wieder in Gang.
Also das normale Verfahren in den USA, ob das immer rechtsstaatlichen Grundsätzen entspricht, so wie wir sie traditionell hier in der Schweiz kennen, mag vielleicht in gewisser Hinsicht bezweifelt werden, etwa wenn man an die doch sehr überrissenen Schadensersatzforderungen denkt, aber grundsätzlich kommen dann die normalen Verfahren, so wie sie in der amerikanischen Gesetzgebung vorgesehen sind, zum Zuge.
Variante 2, die wahrscheinlichste, so wie wir das sehen heute Donnerstag, im Hinblick auch auf die Verhandlungen im Nationalrat nächste Woche, der Vertrag kommt durch. Das Unbehagen aber, über das wir so oft gesprochen haben, bleibt. Hat dieses Unbehagen für die schweizerische Rechtskultur Konsequenzen, Astrid Epine?
Es wird sicherlich gewisse Konsequenzen haben, weil man hat einen Präzedenzfall. Zu hoffen wäre allerdings, dass man versucht, in Zukunft aus politischer Sicht schneller zu reagieren, damit solche Fälle einfach möglichst wenig eintreten. Es ist immer etwas schwierig, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht und dann plötzlich etwas verhandeln muss. Es ist immer ein bisschen besser, wenn man selber schon Vorschläge auf den Tisch legen kann, also proaktiv etwas mehr versucht, tätig zu werden. Und das war ja in dieser Problematik nicht das Markenzeichen der schweizerischen Diplomatie. Und dann wird es natürlich insbesondere als Kleinstaat immer schwieriger.
Weil wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, bleibt das Recht dann möglicherweise auf der Strecke.
Das Recht allgemein vielleicht jetzt nicht gerade, aber es bleiben doch gewisse Grundsätze, denen man sich eigentlich verpflichtet fühlt, die könnten gefährdet werden, wie jetzt eben in diesem Vertrag die etwas unschöne Rückwirkungsgeschichte und auch der etwas unschöne Aspekt, dass man eigentlich im Parlament eine Einzelfrage hier regeln muss.
Astrid Epine, ganz herzlichen Dank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.